Ja, die Willi hat es ja so gut eingeleitet. Wir sind ja mitten in der Predigtreihe. Heute ist der dritte Part von unserer Stay-Bleib-Predigtreihe. Im ersten Part hat der Manuel darüber gepredigt, über die Ehe. Wie Ehe gelingen kann, über Sexualität, über die Freude an der Ehe. Wie das ist, auch Freude ohne Ehe zu haben. Und letzte Woche, da hat der Lukas darüber gepredigt, über spannungsgeladene Ehe und Ehe, die zerbrechende Ehe. Und über Hoffnung, wo Jesus Friede auch in solche Situationen schenken kann. Heute komme ich und predige nicht über Ehe, ich predige über Beziehung. Ja, und ich glaube, das geht jeden von uns was an. Beziehung ist alle stecken in Beziehungen. Von dem her, wenn du bisher gesagt hast, die Predigtreihe war nicht so ganz meins, ich habe da nicht so richtig was rausziehen können, ich bin vielleicht nicht verheiratet oder es ist irgendwie nicht so ganz, hat mich jetzt nicht angesprochen, ich würde behaupten, heute ist was für dich dabei. Und ich würde einfach sagen, es ist gut, dass du jetzt hier bist. Nächste Woche wird der Dennis noch über Beziehungen sprechen, auch wieder über Ehe und Ehelosigkeit, da geht es dann nochmal darum. Manchmal fragt man sich, wenn man so Kapitel am Stück durchliest, jetzt ist eigentlich so ein klassisches Ehekapitel. 1. Korinther 7, da geht es um die Ehe. Was, Paulus, denkt er sich eigentlich dabei, wenn er so einen Abschnitt, 9 Verse, einfach über was völlig anderes schreibt? Ich habe am Anfang ein bisschen zu hadern gehabt, weil ich dachte, was sagt man da dazu? Das passt ja gar nicht so richtig in die Reihe hinein. Ich glaube, an sich ist die Predigtreihe herausfordernd. Vor allem für die Prediger, weil als wir uns im Vorhinein mal getroffen hatten und uns da ausgetauscht hatten, da haben wir gesagt, ja, wie schafft man das jetzt? So Beziehungs- und Ehethemen, damit so einem Thema noch irgendwie zusammenzubringen. Aber ich glaube, das passt irgendwie immer zusammen, weil es immer um Beziehungen geht. Und der Willi hat es gerade vorhin so cool eingeleitet, wo er gesagt hat, wünschen wir uns nicht immer irgendwie das, was wir gerade nicht haben? So ein bisschen. Ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Wenn du sagst, ja, ich bin Single, in meinem Freundeskreis sind aber alles nicht Singles. Wenn du sagst, ich sehe, wenn ich rumgucke, immer nur Paare. Eigentlich, was ich mir wünsche, ist eine Beziehung zu haben. Wenn, das ist ja oft das, was man dann ausspreche, wenn ich dann eine Beziehung habe, wenn ich einen Partner habe, dann bin ich ein Teil von meiner Freunde, dann bin ich anerkannt, dann bin ich glücklich. Wenn, dann. Und dann hast du die Gabe der Ehelosigkeit, du findest einen Partner und dann sagst, ja, wenn ich jetzt nicht nur einen Partner habe, sondern wenn ich eine Familie habe, dann geht es mir gut. Dann bin ich glücklich. Dann bin ich anerkannt in unserer Gesellschaft. Und wenn dann mal unsere kleinen Kinder endlich aus dem Gröbsten draußen, wenn ich nicht mehr alle anziehen muss, wenn ich nicht Angst habe, ich muss die nachts noch irgendwo abholen, und wenn ich endlich meine Zeit mit meiner Partnerin, mit meinem Partner genießen kann, wenn, dann geht das Leben eigentlich erst richtig los. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich, jetzt in Corona haben wir es gemerkt, wie wertvoll ein Haus ist. Wenn ich nicht mehr in unserer kleinen, engen Wohnung wohne, wenn ich nicht mehr die beengten Verhältnisse habe, dann geht das Leben los. Wenn ich ein Haus habe und einen schönen Rasen, ohne Unkraut, dann ist richtig Leben da. Wenn ich einmal die Bibel von vorne bis hinten durchgelesen habe, oder wenn ich auf der Bibelschule war, dann kann ich mitdiskutieren, dann bin ich anerkannt, dann bin ich ein theologisches Schwergewicht. Dann bin ich nicht mehr so hin und her geworfen, sondern dann bin ich angewandt, dann habe ich ein Standing. Oder wenn du sagst, wenn ich einmal erfolgreich bin in meinem Beruf, wenn ich einmal wirklich was erreicht habe, dann bin ich anerkannt, dann bin ich erfolgreich. Paulus sagt hier in dem kurzen Abschnitt, 1. Korinther 7, Abvers 17, sagt er, bleib in deinem Stand, in dem Gott dir begegnet ist. Er sagt es auf drei Arten. Bleib in dem Stand, in dem Gott dir begegnet ist. Vers 17, er sagt in Vers 20, grundsätzlich soll jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen hat. Das heißt, er soll da bleiben, wo Gottes Ruf ihn traf. Und dann sagt er noch, liebe Geschwister, jeder soll in Verantwortung vor Gott in dem Stand leben, in dem er berufen wurde. Also er sagt innerhalb von 9 Verse dreimal das Einzig und das Gleiche. Irgendwie scheint es ihm wichtig zu sein. Irgendwie sagt er, warum ist er da so deutlich? Bleib an dem Ort, wo du bist. Sei da. Die Korinther, das war so ein Volk, der Manuel hat es ja schön eingeführt, hat ein paar Hintergrundinfos gegeben in der ersten Predigt, du kannst es gerne nochmal nachhören. Die hatte einen Konflikt in ihrer Gemeinde, zumindest nehmen wir das da aus dem Text so wahr, darüber, dass die einen gesagt haben, um wirklich Christ zu sein, da musst du noch beschnitten sein, weil die kamen ursprünglich mit dem Background aus dem Judentum. Und die anderen haben gesagt, sie sind erst vor kurzem Christ worden, die frohe Botschaft hat sie erst dann erreicht, sie waren noch nicht beschnitten und waren trotzdem Christen. Dann haben die anderen gesagt, ja nee, aber ihr müsst euch aber erst noch beschneiden. Dann seid ihr richtige Christen. Wenn ihr beschnitten seid, dann. Und die Korinther, das war so Völkle, die haben so richtige Wettkampfkultur. Die haben gern sich gerieben. Das war eine Stadt, da war immer Wettkampf und wer ist besser, wer ist wichtiger, wer ist angenommener. Wer ist klüger? Wer ist schöner? Ich denke, das ist ein bisschen so ein Insta im ganzen Land. Wer ist eigentlich die Schönste im ganzen Land? Ich weiß nicht, kommt es dir bekannt vor? In so einer ähnlichen Situation leben wir heute. Sind die eigentlich heiliger, die beschnitten sind? Oder sind die heiliger, die nicht beschnitten sind? Reicht es? Ich erzähle euch erst von uns daheim. Wenn ich habe 4 Jungs hier daheim, wir sitzen am Esstisch und dann schreit einer, ich hätte gern was zu trinken. Ja, okay, mir holt Saft, mir holt Sprudel, was schenkt langsam ein. Dann kommt einer und schreit, ich habe aber mehr wie du. Und dann sagt der Nächste, aber ich habe mehr Saft wie du. Also es ist immer irgendwie Wettkampf da. Und dann sagt der Nächste, ja, aber ich habe schneller ausgetrunken wie du. Ich glaube, in ein paar Jahren, wenn ich es meinen Jungs erzähle, die werden darüber lachen. Ich sage, hey, das sind Äußerlichkeiten, ist gerade Wurst. Glaubt ihr, es ist entscheidend für meine Jungs, oder ist für die Liebe zu meinen Jungs entscheidend, wer schneller Fahrrad fahren kann, wer schneller irgendwo von A nach B kommt, wer schneller sein Glas austrinken kann, wer mehr zu trinken gekriegt hat, wer das Trampolin mehr öfters, was ich, Saldos gemacht hat. Ist das entscheidend für die Jungs? Nee, das sind Äußerlichkeiten. Ist entscheidend für Gott, dass die Korinther beschnitten sind? Nee, das sind Äußerlichkeiten. Und Äußerlichkeiten, schreibt Paulus, sind völlig belanglos. So wie Gott dir begegnet ist, so wie Gott dich ansieht, dann bist du in seinen Augen, du bist wunderschön. Du bist perfekt gemacht, du bist einzigartig gemacht. Ich kannte dich schon, bevor es dich überhaupt gab, heißt es im Psalm. Es gibt gar keinen Grund, irgendwas Höheres anzustreben. Es gibt gar keinen Grund, besser sein zu wollen und mehr anerkannt zu wollen. Die Äußerlichkeiten, die sind wurscht. In Korinth, da war es so, da war das ganz normal, dass man, wenn man Sport gemacht hat als Mann, dass man da nackt war. Und da hat es jeder von Weitem schon gesehen, ist der Kerl jetzt beschnitten oder nicht beschnitten? Ist das ein Judechrist oder ist das ein Heidechrist? Im öffentlichen Bad, immer wenn man unterwegs war, da waren die nackt. Und das war ganz, man hat es von Weitem schon gesehen und man hat es wahrgenommen. Und es war, ging sogar so weit, laut einer Kommentare, dass die sich umoperieren lassen wollte oder Eingriffe machen lassen wollte, um heiliger zu sein. Die wollte alles dafür tun, um heiliger zu sein. Und Paulus, ich würde sagen, der schlägt die Hände im Kopf zusammen und sagt, Leute, was macht ihr da? Er teilt dem Statusdenken, er sagt dem Statusdenken, das ist nicht das, was euch ausmachen soll, das ist nicht das, was euch prägen soll. Das ist euer aktueller Stand, der ist völlig Schnuppe. Und was das so ein bisschen mitklingt, Galater 3, Vers 28, wenn du eine Bibel hast, kannst du das aufschlagen, da schreibt Paulus auch, es gibt keine Juden oder Nichtjuden mehr. Es gibt nicht mehr Sklave oder Freie. Es ist egal, ob Mann oder Frau, und wir können das heute weitermachen, es ist egal, ob du ein Single bist oder eine Familie hast. Es ist egal, ob du Kinder hast oder keine Kinder hast. Es ist egal, ob du erfolgreich bist in deinem Beruf oder nicht erfolgreich in deinem Beruf. Es ist egal, ob du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist oder erst vor kurzem Jesus begegnet bist und gesagt hast, ich will Jesus, dann will ich nachfolgen. Es ist egal, durch die Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem geworden. Äußerlichkeiten sind gerade Wurst. Äußerlichkeiten sind egal. Durch Jesus sind wir eins geworden. Paulus sagt, du musst dich nicht erst verändern, du musst nicht irgendeinen Status erreichen, du musst nicht irgendwas tun, dass du wertvoll und wichtig bist in Gottes Auge. Er sagt, bleib an dem Ort. Bleib da. Bleib. Weil du bist schon wertvoll und wichtig. Und ich glaube, was noch so mitschwingt, ist auch, bild dir auf deinen Stand nichts ein. Nur weil du jetzt die jüdische Tradition hast und nur weil du beschnitten bist, heißt das doch nicht, dass du heiliger bist. Nur weil du vielleicht weiß bist und in Deutschland geboren bist, heißt es doch nicht, du bist wichtiger wie ein anderer Mensch auf dieser Erde. Nur weil du vielleicht ein Mann bist, heißt es doch nicht, du bist wichtiger als eine Frau. Nur weil du einen Tesla fährst oder einen Mercedes oder einen BMW oder einen Audi, bist du doch nicht wichtiger wie jemand, der einen Opel fährt. Er ist halt im Statusdenken wirklich eine Abfuhr. Das sind Äußerlichkeiten. Und deshalb glaube ich, auch für gut für uns, wenn wir sagen, wir brauchen uns auf unseren Stand nichts einbilden. Nur weil du die ETG als deine Kirche nennst, bist du kein besserer Christ. Nur weil du glaubst, dass du hier in der Gemeinde ultra nah an Gott bist und alle anderen sind viel weiter weg. Hey, das Statusdenken, das sind Äußerlichkeiten in anderen Gemeinden. Tobi hat es gerade gesagt, er predigt in so viel Gemeinde. Herr, glaubt ihr nicht, dass die Gott auch anbeten und Gott ehren und alles innerlich dafür tun, um ihn zu lieben und ihn zu ehren? Bilde auf deinen Stand nichts ein. Dein Stand, deine Äußerlichkeiten, die sind nicht entscheidend. Die sind wertlos, sagt Paulus hier. Um was geht's denn dann? Und das ist cool, weil das geht dann direkt weiter. In Vers 19, die Beschneidung hat keinen Wert an sich, sagt er. Und das Unbeschnittensein hat auch nicht. Was zählt, und das ist ja schön, weil manchmal denkst, jetzt habe ich so viel über was nicht, und immer nur nein, jetzt kommst du drauf, was ist gut, was machen wir? Und da heißt, was zählt, ist das Halten der Gebote Gottes. Ich liebe es, wenn man gucken kann, was haben eigentlich andere Menschen in der Bibel dazu gesagt, was heißt denn das Gebote halten? Ich gucke immer gern bei Jesus, zum Vorbild, ist an dem orientieren wir uns, sagt Jesus, was würdest du sagen? Welches Gebot soll man eigentlich halten? Mit was fängt man an? So eine ähnliche Frage hat ein Gesetzeslehrer Jesus mal gestellt. Er hat gesagt, du Jesus, das hast du wunderbar geantwortet, aber was würdest du sagen? Was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortet, das Wichtigste ist, und da sagt er nicht von sich aus, ich sage dir jetzt, was das wichtigste Gebot ist, sondern das Coole hier wieder ist, er nimmt wieder die damalige Bibel heran, er nimmt die Tora heran und antwortet daraus. Er nimmt es und sagt aus der Tora, aus dem 5. Buch Mose, 5. Mose 6, 4 bis 5, sagt er, höre Israel, das ist das wichtigste Gebot, höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Und du sollst Jahwe, deinen Gott, mit ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Das ist das wichtigste Gebot. Also wenn Paulus sagt, was zählt, ist das Halte der Gebote Gottes, dann können wir mal in die Linie von Jesus gucken und in die Linie von der jüdischen Tradition und in die Linie von dem, was hat Jesus eigentlich gesagt. Und wir merken, dass das Wertvollste, das Wichtigste ist, das Halte oder das ihn zu lieben mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele und mit unserem ganzen Sein. Der äußerliche Stand, die Äußerlichkeit ist nicht wichtig, sagt Paulus. In erster Linie ist wichtig, dass wir Gott lieben. Nicht der soziale Druck, nicht die Umstände, nicht das, wo du dich befindest, definiert dich. Nicht das um dich herum sind, das die Äußerlichkeiten, sondern deine Liebesbeziehung, deine intime Beziehung mit Jesus, das ist das Wichtige. Aus der Liebesbeziehung zu Jesus raus hast du mehr, als dir äußerlich irgendjemandem irgendwas geben kann. Bei deiner äußerlichen Sache, angesehen sein im Job oder angesehen sein bei anderen Leuten, da geht es ja meistens darum, geachtet zu sein. Gesellschaftlich sagen, ja, guck mal, der hat zu was gebracht, der ist ein Habkerle. Okay, so sagen wir dann. Aber wenn du Jesus von ganzem Herzen liebst, mit ganzer Kraft, was ist dann versprochen? Dann ist es Jesus, der dir Wert und Würde gibt. Dann ist das nicht jemand anderes, dann sind das nicht die anderen Menschen, dann ist das nicht dein sozialer Status, dein Anerkanntsein. Und Jesus persönlich gibt dir Wert und Würde. Guck mal, ich habe so einen Ring. Was bedeutet der? Bedeutet, dass ich verheiratet bin mit einer ganz arg tollen Frau, mit der Marit. Und am Anfang von unserer Beziehung, am Anfang von unserer Ehe, habe ich auf einmal festgestellt, dass meine Frau die Liebessprache von Zeit miteinander verbringen spricht. Das hat mich ziemlich in Stress gebracht, ehrlich gesagt. Weil ich gemerkt habe, ich habe Millionen von Dingen zu tun. Ich habe immer, würde ich gern was machen. Und ich habe noch das zu tun. Aber einfach nur Zeit miteinander verbringen, einfach nur Gemeinschaft zu haben, einfach nur so auszutauschen, was was geht bei dir, was geht bei mir, was ist auf deinem Herz, was sind deine Träume, was sind deine Wünsche. Einfach Zeit miteinander zu verbringen, das ist ihr wichtig. Und Jesus und der Gesetzeslehrer, wo der Gesetzeslehrer Jesus fragt, was ist eigentlich das wichtigste Gebot, da antwortet Jesus mit dem, was er eh schon weiß. Klar hat der Gesetzeslehrer die fünf Bücher Mose gekannt, er hat sie auswendig können. Er hat es, wenn du mal ein bisschen auftrumpfen willst, heißt das Schma Israel. Er hat das Schma Israel, dieses Gebet, millionenfach, zigfach, tausendfach schon gebetet. Er hat es schon in- und auswendig gekonnt. Aber wenn genau mit dem, was er schon innerlich konnte, hat Jesus ihn gefragt, ja und jetzt, guck mal, das ist das wichtigste Gebot, lebst du das? Lebst du das? Oder kennst du es nur? Und wir haben das, glaube ich, auch schon so oft gehört, liebe Gott von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit ganzer Seele. Aber sagt er nicht zu dir und zu mir auch, hey, lebst du das? Setzt du das konkret irgendwie um? Ist das irgendwie zu greifen? Ist das nur ein Traum, ein Wunsch, was Innerliches? Oder ist das, gibt es da Fleisch dran? Ich frage mich, ob vielleicht der Faktor Zeit in der Beziehung mit Jesus nicht auch eine entscheidende Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob die Geschenke, die ich Gott mache, mein Opfer, mein das, was ich für ihn tue, ob das vielleicht Gott gar nicht so wichtig ist, wie die Zeit, die ich mit ihm verbringe. Die Zweierzeit. Ich glaube, ihn beeindruckt mein Tun für ihn weniger, wie meine Zeit, die ich mit ihm, die Nähe, die ich mit ihm suche. Meine Freundschaft mit der Marit, die wächst, wenn ich Zeit mit ihr verbringe. Meine Freundschaft mit Gott, die wächst, wenn ich Zeit mit ihm verbringe. Mir ist das wichtig. Ich will in meine Freundschaft mit der Marit, ich will da Zeit rein investieren. Ich will, dass wir richtig gute Freundschaft, richtig gute Ehebeziehung leben. Ich will nicht, dass ich irgendwann aufwache und merke, oh, wir haben uns ja auseinandergelebt. Wir haben ja gar keine Zeit miteinander mehr verbracht. Wir haben ja andere Hobbys gehabt. Ich will auch nicht irgendwann aufwachen und merke, irgendwie Gott hat spielt gar keine Rolle in meinem Leben mehr. Ich will auch mit ihm Zeit verbringen. Und ich weiß, dass er nicht alleine kommt. Ich glaube, das ist was, wo wir uns entscheiden müssen. Immer wieder neu. Und Rituale einüben müssen, wo wir sagen, hier, an der Stelle, an der Zeit, an dem Ort, das ist ein guter Ort, um Zeit mit Gott zu verbringen. Und dann kannst du es in ganz unterschiedliche Formen machen. Dann kannst du sagen, ja, ich studiere die Bibel und ich lese danach und ich merke, was hat Gott mit mir konkret in dieser Situation zu sagen. Und ich merke, was hat das für Linie, die da aufgezogen werden. Die fangen im Alten Testament an, so wie man es gerade hat, der 5. Buch Mose, und Jesus nimmt das wieder auf und Paulus nimmt das wieder auf. Weil wie cool ist das eigentlich? Du merkst, da verbringe ich Zeit mit Gott. Oder wenn du einfach betest, wenn du still bist, wenn du meditierst, wenn du ruhig wirst. Da kommen am Anfang erstmal ganz viel wirbelnde Gedanken, wenn du es nicht gewohnt bist. Und wenn du es lang genug machst und irgendwann wird es ruhig. Und irgendwann kann Jesus sprechen und kannst du sagen, ja, was ist dran? Was sind meine Träume und Ziele über dein Leben, über die Welt hier? Egal, ob du es allein machst, egal, ob du in Gemeinschaft mit anderen, egal, ob im Lobpreis, im Feiern, oder ich finde auch schon allein, wenn du jetzt losgehst, spazierst über unsere schöne Wälder und Wiese, ist das nicht fantastisch zu sehen, wie dort die Gottesschöpfung rausgesprießt ist? Ich meine, gerade würde ich am liebsten alles runterdrücken, weil ich habe übel Pollenallergie und mich nervt das. Aber wenn ich meine Augen öffne dafür und sehe, wie schön die Dinge blühen, wie gut die Vögel zwitschern und wie das alles ineinander greift, wie das gut funktioniert, das ist doch was, wo wir loben können. Und wenn das dein Zugang ist zu Gott, indem du spazieren gehst mit ihm, wenn du das wahrnimmst, wie in der Natur erlebbar ist, dann nutzt das und verbringt dort Zeit mit ihm. Ich glaube, die Grundfrage ist, liebst du Gott mit ganzem Herzen? Heißt auch, nimmst du dir Zeit, Gott zu begegnen. Guck mal, der Ring, mit dem ich einstiege, der Ring, der zeigt äußerlich, dass wir verheiratet sind. Aber wir werden da auch verheiratet, wenn ich den Ring abnehme. Und wenn ich keinen Ring dran habe, dann sind wir trotzdem noch verheiratet. Die Äußerlichkeit, die ist gerade wurscht. Der Ring, der ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass Liebe. Wichtig ist, dass meiner Frau ist Zeit wichtig. Und ich glaube, Gott ist auch die Zeit wichtig, das Zusammensein, das Liebe. Ist gut, oder? Und jetzt springt Paulus, weil er bringt nämlich zwei Beispiele, die nichts miteinander zu tun haben. Das eine ist das beschnittene Beispiel, wo wir gerade anguckt haben. wer will wichtiger sein, wer will besser sein. Und dann bringt er noch ein zweites Beispiel, das lese ich euch mal vor, das ist ab Vers 21, Vers 23. Wenn du Sklave warst, als Gott dich rief, mach dir nichts daraus. Wenn du aber tatsächlich frei werden kannst, nutzt die Gelegenheit umso lieber, denn wer als Sklave in die Gemeinschaft des Herrn gerufen wurde, ist vor dem Herrn ein freier Mensch. Und wer frei war, als Gott ihn rief, ist jetzt ein Sklave von Christus. Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt, macht euch also nicht zu Sklaven von Menschen. Er sagt, mach dich nicht abhängig von Menschen. Mach dich von nichts anders abhängig als von Jesus selbst. Sei von nichts und niemandem Sklave, außer von Jesus. Und auch das, was wir im ersten Beispiel gesehen haben, auch das Streben, jemand anderes sein zu wollen, einen höheren Stand einzunehmen, irgendwas besser und heiliger zu sein, führt uns irgendwie in Abhängigkeit von Menschen, oder? Wir sind von Menschen mehr abhängig, wie von dem, was Jesus sagt über dich und mich. Und dann sagt er, wenn du die Chance hast, frei zu werden, dann ergreif sie. Ich bin Paulus so dankbar, dass er das hier reingeschrieben hat. Jetzt sage ich gleich noch einen Tag dazu. Aber wenn du die Chance hast, frei zu werden, ergreif sie. Und dann würde ich dich gern einladen, wenn du sagst, hey, ich bin mit dem Jesus noch nicht unterwegs. Ich kenne das zwar von früher und hat mir irgendjemand erzählt und irgendwie habe ich Kontaktpunkte, aber ich habe die Chance noch nicht ergriffen, wirklich frei und unabhängig von Menschen zu sein. Ich will die Chance nutzen, dass Gott über mich sagt, ja, ich bin wichtig und ich bin wertvoll in seine Augen. Er macht dich zu einer neuen Kreatur. Dann lade ich dich ein, dass du das in Anspruch nimmst. Dann lade ich dich ein, lebe mit Jesus zu leben. Wen der Sohn frei macht, Johannes 8, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Kein Sklave mehr von Menschen, kein Sklave, kein schlechtes Gewissen, kein Sklave mehr von Schuld, kein Sklave mehr von Angst, kein Sklave mehr von Scham, kein Sklave mehr von Unsicherheit. Du bist eine neue Kreatur, du bist eine neue Schöpfung. Er will dich frei machen von allen Abhängigkeiten. Und dann, und das haben wir gerade vorhin im Lied gesungen, das hat mich kurz berührt, weil er nennt dich dann nicht mehr Abhängiger, er nennt dich nicht mehr Sklave, sondern er nennt dich dann Sohn, er nennt dich dann Tochter. Du bist Teil der Familie, du bist eine neue Kreatur, du bist da hineingeboren. Und wenn du sagst, das habe ich schon mal gemacht, Halleluja. Und wenn du sagst, ich habe es noch nicht gemacht, hey, heute ist vielleicht der Tag. Komm nachher auf mich zu, ich erkläre dir das, ich zack dir ein paar Takte dazu. Und es ist gut. Wenn du Chance hast, frei zu kommen, dann werd frei. Dann ergreif sie. Und ich habe gerade gesagt, ich bin so froh, dass Paulus das geschrieben hat, weil ich hader echt mit der einen Stelle, wo Paulus schreibt, wenn du Sklave warst, dann mach dir nichts draus. Wenn du Sklave warst, mach dir nichts draus. Hey, ich bin so froh, dass wir heute in einer Welt leben, wo das im Großen und Ganzen die allermeiste von uns in unserer gesellschaftlichen, in unserem gesellschaftlichen Zusammensein würde mir immer sagen, Sklaverei, das ist gut, dass es abgeschafft ist. Sklaverei, dass ich sehe den anderen Mensch nicht als Mensch, sondern ich sehe den anderen Mensch als Ware. Es ist gut, dass man heute das gesellschaftlich verpönt ist. Und wenn Paulus das einfach so hätte stehen lassen, hey, dann macht er halt nichts draus, dass du Sklave bist. Ich hätte heute richtig mal Probleme damit. Und ich bin so froh, dass er schreibt, wenn du die Chance hast, frei zu kommen, dann ergreif sie. Dann nutze die Gelegenheit und ergreif sie. Und deshalb spreche ich dir das auch zu. Das Bleibe, wo wir eingangs erwähnt sind, in der ganzen Serie, wo wir sind, bleiben deine Umstände, bleib dort, wo du bist. Es hat immer dann Grenze, es hat immer dann, ist fertig, wenn du nicht mehr als Mensch gesehen wirst. Wenn du als Ware angesehen wirst. In einer toxischen Beziehung, in einer Beziehung, die destruktiv ist, eine destruktive Beziehung, wo du unterdrückt wirst, wo du nicht als Mensch gesehen wirst, sondern als Ware, ergreif die Gelegenheit und brich aus. Wenn du in einem Arbeitsumfeld bist, wo du nur noch Druck spürst, wo du nur noch dein Chef gar nicht gut mit dir umgeht, dein Vorgesetzter, wenn es nur noch darum geht, dass du leistest, leistest, leistest und du als Mensch nicht mehr gesehen wirst, du noch Ware bist, Arbeitskraft bist, Ergreif die Chance. Ergreif die Chance. Vor kurzem standen hier zwei tolle Frauen, die Katja und die Rebecca von Hope, von der Arbeit, die rausgehen auf den Straßenstrich und mit einer Frau dort Beziehungen leben. Und denen ist schon gelungen, mehrere Frauen aus diesem modernen Sklavenhandel, aus dieser modernen Sklaverei rauszuführen, aus diesen menschenverachtenden, menschenhandelnden Netze, die Menschen einfach da rauszuholen, wieder ein neues Leben zu schenken. Und das, was die Frauen da erleben, das ist wirkliche Freiheit. Da, wo sie abhängig waren von ihren Leute, wo sie in dem Umfeld, wo sie da waren, von allem, was sie abhängig waren, merken sie, wie zwar so eine Organisation, aber letztlich wie Jesus sie frei macht. Für mich sind das Heldinnen. Und dann merkt man, dass Sklaverei heute auch noch ein Thema ist, aber ich bin so dankbar, dass wir das im Großen und Ganzen heute wissen. Und ich bin dankbar dafür, dass die allermeisten von uns sagen würden, ja, dem stimme ich voll und ganz zu, Menschen als Mensch zu sehen, ist richtig, und Menschen als Ware oder als Arbeitskraft oder sonst irgendwas anderes zu sehen, ist eben nicht gut. Also würde ich sagen, ja, bleib, immer, bleib, stay. Es ist gut, Treue und Loyalität ist gut, aber mit Grenzen. Es hat Grenzen. Und wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben, wenn wir Jesus von ganzem Herzen lieben, mit all unserer Kraft, mit all unserem Sein, dann wird das was in Bewegung setzen. Und ich möchte noch einen letzten Gedanke teilen mit euch. Bevor wir durchsehen mit der Predigt. Unter Predigtthema habe ich genannt, bleib in Bewegung. Bleib ist erstmal was Statisches. Irgendwas, ich bleibe an dem Ort. Okay? Und Bewegung ist irgendwas Dynamisches. Aber ich glaube, wenn wir in der Nähe von Gott bleiben, wenn wir bleiben in der Gegenwart Gottes, wenn wir aus dem heraus leben, dann ist das was uns in Bewegung setzt. Dann ist das was uns nicht einfach nur still sitzen lässt und einfach nur ruhig sein lässt, sondern ist es was, wo in Bewegung versetzt. Ich habe euch gerade vorhin auch nur einen Teil von dem Gebot vorgelesen, was Jesus, oder von der Antwort, die der Gesetzeslehrer, oder Jesus dem Gesetzeslehrer gegeben hat, als er ihn gefragt hat, was ist das höchste Gebot. Kommen wir noch zum zweiten. Weil er sagte nämlich, es geht weiter. Das höchste Gebot ist Gott zu lieben, das war das erste. Und dann an zweiter Stelle steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und da zitiert er auch wieder die jüdische Tradition und aus 3. Mose 19, er nimmt es raus, nicht von sich aus, sondern er greift es auf, was da schon war. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du in deinen Umständen bleibst, wenn sich äußerliche Dinge nicht verändern, durch die Nähe und durch die Liebe zu Gott wirst du dich innerlich verändern. Durch die Nähe und die Liebe zu Gott kann ich meine Umstände, kann ich meinen Nächsten und kann ich mich selbst lieben und annehmen. Es wird sich was bewegen. Nicht deine Umstände, nicht das Wenn, Dann, wenn irgendwas passiert, dann bin ich wertvoll und wichtig. Nee, das ist eine Lüge. Ich muss nicht erst Rentner sein, damit das Leben beginnt. Ich muss nicht erst die Kinder aus dem Haus sein, sondern du kriegst mit dem, was du sagst, ich bin mit Gott versöhnt und ich bin eine neue Kreatur, damit bekommst du der Heilige Geist geschenkt. Und aus dem heraus, dass du Nähe zu Gott hast und aus dem heraus, dass du der Heilige Geist in dir trägst, kannst du ein Segensbringer, ein Beweger, ein Mensch, der etwas bewegt, sein. Ein Mensch, von dem Segen ausgeht. Dann fängst du heute an zu leben und dann ist es nicht erst später, nicht erst, wenn irgendwas passiert. Wenn dann irgendwas eingetreten ist, dann fange ich an zu leben. Nein, dann ist es heute in deiner Lebenssituation, in meiner Lebenssituation. Ich bin so froh, dass Paulus in der letzten Wiederholung von dem dreimal das Gleiche bleibt, dass er nicht sowas geschrieben hat wie liebe Geschwister, liebe Freunde, jeder soll in Verantwortung vor Gott in dem Stand überleben oder soll sich durch seinen Stand durchhangeln, damit er es gerade so schafft. Sondern er sagt, er soll in jedem Stand leben, in dem er berufen wurde. Für mich heißt es, ich fange heute an zu leben. Ich vegetiere nicht vor mich hin, ich bin nicht einfach nur, ich halte nicht einfach nur aus, sondern ich fange an zu gestalten. Ich lebe. Durch die Nähe zu Gott und durch intime Zeiten mit ihm und durch den Heiligen Geist können deine Lebenssituation an dem Ort, wo du bist, an deinem Stand, kann was hineinfließen. Und dort, wo du bist, da blühen Menschen auf. Dort, wo du bist, da bringst du Segen hin. Da entwickeln sie sich. Dort, wo du bist, mit Jesus verbunden, der Heilige Geist in dir, ist ein guter Ort, wo du dem Nächsten Gutes tun kannst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ein guter Ort zu sein. Also ermutige ich dich, heute Morgen sei ein Beweger, sei eine Bewegerin. Bleib nah an Gottes Herzen, bleib in Bewegung. Sei ein Beweger, sei eine Bewegerin. Und ich würde es euch noch einfach ein paar Minuten der Stille geben. Einfach nochmal, wo du kurz überlegen kannst, was nehme ich jetzt mit? Von was lasse ich mich jetzt ermutigen? Von was lasse ich mich ermahnen? Und was ist jetzt was, wo das muss ich einfach vergessen, weil ich habe irgendwas Falsches gesagt oder ich bin dir irgendwie aufgestoßen mit dem, was ich anhabe oder keine Ahnung, das schiebst einfach weg. Sondern was sagt Gott heute Morgen zu dir? Und am Ende von der Zeit, dann möchte ich nochmal mit euch einfach deinen Bibeltext lesen. Mit deinen Augen, mit dem, was wir gehört haben, zu sagen, ja genau, was sagst du Gott jetzt heute nochmal ganz bewusst? Was sprichst du in mein Leben hinein? Und danach werden wir noch gemeinsam ein Lied singen. Also ihr habt jetzt einfach noch Zeit, der kurze Stille. Ich lese 1. Korinther 7, Absatz 17. Grundsätzlich soll jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen hat. Das heißt, er soll da bleiben, wo Gottes Ruf ihn traf. So ordne ich es in allen Gemeinden an. Wenn einer beschnitten war, als er berufen wurde, soll er nicht versuchen, seine Beschneidung rückgängig zu machen. Wenn er nicht beschnitten war, soll er sich auch nicht beschneiden lassen. Die Beschneidung hat keinen Wert an sich und das Unbeschnittensein auch nicht. Was zählt, ist das Halten der Gebote Gottes. Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem er berufen wurde. Wenn du Sklave warst, als Gott dich berief, mach dir nichts draus. Wenn du aber tatsächlich frei werden kannst, nutze die Gelegenheit umso lieber. Denn wer als Sklave in die Gemeinschaft des Herrn gerufen wurde, ist vor dem Herrn ein freier Mensch. Und wer frei war, als Gott ihn rief, ist jetzt ein Sklave von Christus. Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Macht euch also nicht zu Sklaven von Menschen. Liebe Geschwister, jeder soll in Verantwortung vor Gott in dem Stand leben, in dem er berufen wurde. Wisst ihr, ich träume davon, wenn wir als Christen, wenn wir als Gemeinde nicht mehr nur leben, nicht mehr nur überleben, und immer nur aushalte, sondern wenn wir das, was mir Gutes durch die Nähe von Gott bekommen haben, wenn wir das weitergeben können. Und ich träume davon, wenn Liebe in unsere Familie hineinströmt. Und ich träume davon, wenn Friede in unsere Arbeitsstelle hineinströmt. Und wenn Geduld und Freundlichkeit in unsere Dörfer hineinströmt. Und wenn unsere Ehe von Selbstbeherrschung geprägt sind und von Großzügigkeit und von Treue. Und unsere Beziehung zu unseren Kindern voller Liebe und voller Geduld und voller Freundlichkeit geprägt sind. Und wenn wir gegenüber unseren Eltern, wenn wir da Treue und Geduld leben, wenn sie älter werden. Wenn wir sanftmütig sind in alle unsere Beziehungen, wenn wir Liebe in alle unsere Beziehungen. Ich glaube, dass wir nicht hinausgerufen sind in unsere Gemeinde, wir sind jetzt nur unter uns, sondern wir sind hinausberufen, Heilige in den Umständen sein, wo wir drin leben. In dem, was du hast, in dem, wo du bist. Sei aufblühender, sei ein Beweger. in deine Lebenssituation, dort, wo du hingestellt bist. Ich bete. Jesus, ich bete darum, dass du uns an dem Ort, wo du uns hingestellt hast, dass wir da wirklich aufblühen können. Und dass wir nicht mehr der Lüge glauben müssen, wenn irgendwas passiert, dann ist alles besser und dann sind wir anerkannt, sondern dass wir glauben dürfen, das, was du bei uns sagst, dass wir wertvoll und wichtig sind in deinen Augen, dass du uns eine neue Kreatur gemacht hast. Heiliger Geist, helf uns dabei, die anderen Menschen zu lieben, uns selbst zu lieben und dich zu lieben. Wir brauchen so klar deine Führung, deine Rede, deine Liebe, um wiederum lieben zu können. Rüste du uns aus, in Jesu Namen. Amen. Wir können auch gemeinsam einfach das Lied singen, Mittelpunkt. Sei du der Mittelpunkt in unserem Leben. Genau, vielleicht, wenn ihr euch danach ist, dann steht auf. Wenn ihr sitzen bleiben wollt, bleibt sitzen, wie ihr wollt.